Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Walkman, der Podcast, der Motivation gibt für ein Leben in Gesundheit und Bewegung. Idee, Konzept und Moderation Ralf Baumgarten. Der Journalist, Trainer und Coach nimmt euch mit auf die Reise runter von der Couch hinein in ein gesundheitsbewusstes Leben in Bewegung.
So, liebe Freunde des Walkman Podcasts, heute wird's ernst. Ich habe heute eine Gesprächspartnerin bei mir zu Gast. Die wurde mit 5 Jahren in den Wald verschleppt. Und da hat sich viel getan. Doris Kreisel ist Verständige. Ja. Pilzexpertin. Du bist hier die Fachfrau im weiten Umkreis, wenn es darum geht, zu schauen, was für Pilze sind hier gefunden worden. Gibt es eventuell auch in Verbindung mit Vergiftungen und so weiter, gibt es hier ein Problem? Du wirst uns gleich selbst sehr, sehr viel erzählen, was du genau machst, bevor ich hier wieder Blödsinn erzähle. Also, Doris Kreisel, heute zu Gast hier aus Bad Orb. Und habe ich was vergessen?
Nö.
Du bist Pilz-Sachverständige des, wie heißt dieser Verband?
Das ist die DGFM, die Deutsche Gesellschaft für Mykologie. Und da bin ich im Verband drin und habe eine Prüfung abgelegt. Wobei der Begriff Pilz-Sachverständiger ist nicht geschützt. Also es kann, du kannst auch Pilz-Sachverständiger dich nennen, wenn du...
Nee, das macht keinen Sinn.
Könntest du aber. Also es ist kein geschützter Begriff. Allerdings gibt es eben diesen... die Gesellschaft der Mykologie und dort kann man eine Prüfung ablegen. Das habe ich 2008 gemacht. Ja.
Okay, wir klären jetzt mal die Geschichte auf, warum du mit 5 Jahren in den Wald verschleppt wurdest und was genau da passiert ist. Also was war da?
Also ich hatte meine Tante Ludi aus dem Böhmerwald, jemand, der sich sehr, sehr gut mit Pilzen ausgekannt hat. Ich wohne ja in Oberrodenbach. Und das ist auch sehr schön von Wald umgeben, wobei wir hier Bad Orb haben wir super schöne Wälder rundherum.
Ja, Rodenbach und Bad Orb, Spessart, das kannst du nicht vergleichen.
Naja, oder? Wir sind ja der Fuß am Fuß vom Spessart in Rodenbach. Es ist eben so gewesen, dass die mich mit 5 schon in den Wald mitgenommen hat und hat mir eben Pilze gezeigt. Und das fand ich sehr, sehr spannend schon immer. Habe dann auch als Teenager mich immer mit Pilzen beschäftigt, also war gern draußen in der Natur, hat mir das immer angeguckt.
Gab es da irgendwie so einen Einstiegspilz? Womit fängt man klassischerweise an?
Man fängt eigentlich mit Röhrlingen an, weil Röhrlinge sind ein bisschen einfacher zu bestimmen. Mit Röhrlingen ist gemeint, dass das quasi das Fortpflanzungsorgan des Pilzes, weil den Pilz, den wir pflücken, der ist ja nur der Fruchtkörper. Der eigentliche Pilz ist unter dem Boden, in der Erde. Und diesen Fruchtkörper, der hat ein Fortpflanzungsorgan, das sind entweder die Lamellen oder die Röhren, dann gibt's noch Stacheln, Poren, also es gibt Bauchpilze, gibt's ganz viel. Aber dieses Röhrenfutter, wo auch, glaube ich, der Name, man geht in die Schwammerlen herkommt, diese Schwammpilze, die sind am Anfang am besten zu bestimmen, weil es keine tödlich giftigen darunter gibt. Und deshalb ist man da...
Bei den Schwammpilzen.
Genau, bei den Schwammen. Okay, also bei den Röhrlingen, ne? Alles richtig.
Okay, aber jetzt ein Röhrling, ich meine, die haben jetzt ja keine Schilder umhängen. Und wenn ich in den Wald gehe, dann sehe ich doch... Also ich als Amateurkicker, ich sehe ja wirklich nur Pilze und die sehen alle mehr oder weniger gleich aus. Und die einzigen, die ich nach hinten raus noch auseinanderhalten kann, sind eigentlich so die Parasol und ein Pfifferling und dann der Fliegenpilz und dann hört es auch schon langsam auf.
Ja, aber da hast du ja schon mal unterschiedliche Sachen jetzt genannt. Der Parasol, der hat eben unten Lamellen und der Steinpilz zum Beispiel oder die Marone oder die Filzröhrlinge, die haben alle unten ein sogenanntes Röhrenfutter. Und daran kann man die schon mal auseinanderhalten.
Das
sind Unterscheidungsmerkmale. Und das ist immer sehr wichtig, dass man sich eben immer den kompletten Pilz anguckt. Und
aber also so ein Röhrling, wenn ich jetzt also einen Pilz finde, ich schneide ihn hier unten ab, Ich reiß den nicht einfach raus, oder? Wie mache ich das?
Nee, du reißt ihn raus.
Ich reiß ihn raus?
Du reißt ihn raus, aber vorsichtig. Also okay. Nicht reißen. Du nimmst den Pilz vorsichtig aus der Erde raus, du drehst ihn raus, um eben immer den kompletten Pilz anzusehen. Hm. Denn unten am Stiel sind oft wichtige Erkennungsmerkmale, die man sich genau angucken muss. Ah. Das ist ganz, ganz wichtig.
Okay.
Also die Pilze abschneiden kannst du, wenn du schon von Weitem siehst, das ist ein Steinpilz, den kenne ich. Hm. Und dann darfst du den auch abschneiden, das ist kein Problem. Aber wenn du den Pilz bestimmen willst, genau, und das sollte man immer, wenn man ihn essen will, ganz wichtig, man muss genau wissen, was man isst, dann dreht man den ganz vorsichtig aus der Erde raus, dass man eben den kompletten Pilz hat.
Ah, okay, genau. Dann habe ich das jetzt wirklich jahrelang immer konsequent falsch gemacht.
Da hast du jahrelang ganz schön Glück gehabt. Weil auch das geht ganz schnell.
Ja gut, ne? Ich muss dir dazu sagen, wie wir und dein Partner, wir kennen uns ja relativ gut, weil ich ja immer, wenn ich was im Wald gefunden habe, dann zu euch kommen und sicherheitshalber mal nachfrage, was ist denn hier von essbar und was entsorge ich doch besser wieder.
Genau.
Und in der Regel ist es dann so, dass dann man mich immer dann so mitleidig anguckt und nach hinten raus kippt der mir irgendeinen Pilz von sich mit, damit ich wenigstens irgendwas mit nach Hause nehme, weil von dem, was ich gesammelt habe, eigentlich nichts mehr übrig bleibt. Ne?
Da wirst du dann nicht satt, ne?
Nee, aber immerhin. Besser satt als tot, ne?
Richtig.
Oder nicht satt als
Oder
tot,
ja. Besser nicht satt, ja. Und bei uns in Deutschland muss ja keiner zum Glück verhungern, wenn er einen Pilz nicht isst, ne? Ja. Und von daher ist das schon...
Gut, also das haben wir geklärt, du bist mit den Röhrlingen eingestiegen.
Mit den Röhrlingen habe ich angefangen, das war so das Erste, was meine Tante mir gezeigt hat und dann kamen halt immer mehr Pilze dazu. Und meine Tante hat halt eben diese ganzen Volksnamen der Pilze gekannt und die mir auch gelernt, die Schwammpilze, also flockenstielige Hexenröhrlinge zum Beispiel, da hat sie Schusterpilz dazu gesagt. Ne? Das war, als Kind habe ich den als Schusterpilz kennengelernt. Sind eben so unterschiedliche Volksnamen.
Wo kommt das her? Weil er so eine dicke Haut hat, dass man den...
Der hat so ein bisschen eine lederartige Haut obendrauf. Also es sieht so ein bisschen wie Wildleder, würde ich fast sagen. Mhm. Ne? Die Flockis sind so samtbraun und so ein bisschen wildlederartig. Und
Okay, muss er hinstellen.
Mhm. Gut. Diese Oberfläche von dem Hut ist eben so. Und wahrscheinlich kam der Name daher. Ich nehme es mal an. Verraten hat mir das bisher keiner. Und ja, dann habe ich halt immer mehr gemerkt, man muss da ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen. Und habe dann irgendwann mal für einen Pilzfreund, also am Anfang hast du natürlich geguckt, wir gehen noch Pilze sammeln, das waren nicht so viele, das war ja so ein bisschen mehr früher das verstaubte Hobby, so der älteren Herren mit Lodenmantel und Stock, die da im Wald rumspaziert sind, also das war ein bisschen schwierig, Leute zu finden, die sich auch auskennen. Ich hatte dann einen Apotheker in Bruchköbel ausfindig gemacht, der auch Pilzsachverständiger war, der war... Ja, ein ganz netter Mann, ein ganz netter älterer Herr. Dort bin ich dann immer hingefahren und habe den dann halt so mit Anfang 20 immer genervt, wenn ich irgendwas gefunden habe und wollte das dann immer genauer wissen. Ja, und späterhin habe ich dann ein paar Leute kennengelernt, als es Internet dann gab, dann halt auch über Pilzforen Leute kennengelernt, die auch Pilze sammeln gegangen sind. Und da hatte ich einen sehr guten Freund in Alzenau, der hat Pilze gesammelt, der ist damals sehr krank geworden.
Aber nicht wegen den Pilzen.
Nein, zum Glück nicht wegen der Pilze. Aber der hatte mich damals gefragt. Er hatte fürs Umweltamt in Alzenau hatte er eine Pilzwanderung angenommen und hatte gesagt, ich bin krank, ich bin im Krankenhaus, wärst du so lieb und würdest da für mich das übernehmen und diese Pilzwanderung machen? Mhm. Und da habe ich gedacht, ja, gut, ne, mach ich. Und relativ blauäugig, ich hatte weder eine Teilnehmerzahl begrenzt, noch hatte ich irgendwie großartig da gesagt, wie viele Leute kommen dürfen oder wie die angezogen sein müssen. Also als erstes kam eine Dame mit Flipflop an und dachte, so könnte man in den Wald gehen. Und dann wurden das immer mehr und dann standen da zum Schluss über 30 Leute. Und ich habe gemerkt, ach du lieber Gott, das Ganze hier, das ist so überfordert mich dezent. War froh, als ich die Veranstaltung irgendwie hinter mir hatte und dachte damals dann, das muss besser gehen. Das war so 2006 rum. Und ich bin dann im Urlaub gewesen in Hornberg, habe da die älteste Pilzschule von Deutschland. Das wusste ich, dass es die dort gibt. Mhm. War damals der Leiter, war der Walter Petzold. Und wie gesagt, ich habe Urlaub gemacht mit meinen Kindern, bin dann dahin und habe mich da mal vorgestellt und wollte mir mal da mal die Sachen angucken, was der da so macht. Und habe ihn dann halt auch gefragt, wie ist das denn, wie wird man denn Pilzsachverständiger? Und dann hat er mir so ein paar Fragen gestellt und die konnte ich zu seiner Zufriedenheit beantworten. Das war ganz mhm. schön. Und da sagte er dann, ja, also er denkt, ich könnte mit einem fortgeschrittenen Einzelkurs anfangen. Und den habe ich dann 2007 gemacht und 2008 habe ich dann den fortgeschrittenen Zweierkurs gemacht im Sommer, also ja, Spätherbst. Und habe dann meine Prüfung gleich abgelegt. Die hat sich da angeschlossen.
Ja, da brauchst du ja auch ein wahnsinniges Wissen dafür, oder?
Ich habe also auch diese 2 Jahre, als ich mit diesem ersten Kurs angefangen habe, diese 2 Jahre, die habe ich also wirklich sehr, sehr viel gelernt. Also das muss man dann auch. Das wird einem nicht geschenkt und das ist auch eine relativ schwere Prüfung. Aber ich hatte ja vorher schon mich immer dafür interessiert, also... Das war
die,
ja schon
die, Grund, die Grundlage war da, du hast die ja nicht bei Null angefangen und alles aus der Theorie dann hier reingezogen. Ja, du wusstest ja schon ungefähr, was du da vor dem Wort
aber ich habe dann auch gemerkt, wie wenig ich wusste. Und auch das ist bei Pilzen ist es total spannend, weil du lernst nie aus. Es ist einfach, es gibt immer was Neues, was man noch dazu lernen kann.
Glaube ich dir aufs Wort. Also ich verzweifle schon immer, wenn ich nur mir ein Pilzbuch nehme und da mal reingucke und dann schaue, was es alles gibt, was ich eventuell gefunden habe oder was da sein könnte. Ja. Und das ist so ein Punkt, also da als Amateur, wenn du dich da nicht wirklich intensiv und permanent mit beschäftigst, da verzweifelst du ja.
Ja, klar.
Und du kriegst ja mehr Bammel, weil du sie als sonst was, weil du weißt ja gar nicht, die sehen ja auch alle relativ ähnlich aus, wenn du das nicht wirklich 100% unterscheiden kannst. Und
dann geht es ganz schnell schief.
Relativ schnell geht es schief.
Genau. Also ich hatte es jetzt am Sonntag gerade wieder.
Kommen wir gleich zu. Ja. Wie viel Jahre oder Jahrzehnte Erfahrung hast du jetzt?
Naja, also ich sag mal die...
Von den Anfängen an?
Also von den Anfängen, also Pilzsachverständige bin ich seit 15 Jahren jetzt. Seit 15 Jahren mache ich das auch relativ intensiv. Und davor würde ich sagen, noch mal so 25 Jahre. Also ich habe wirklich als Teenager schon angefangen. Das war so immer mein Steckenpferd. Ne? Mhm. Und ich habe unglaublich viele Pilzbücher. Auf jedem Flohmarkt habe ich Pilzbücher gekauft. Alles, was es über Pilze irgendwie zu wissen gab, habe ich mir halt in der Freizeit. Es war Hobby und das ist auch jetzt Hobby.
Ja gut, aber ist ja ein Hobby, was auch eine gewisse Gefahr birgt. Also ich hatte zweimal eine Pilzvergiftung. Einmal ging es damit aus, dass es wirklich nur ein Magen-Darm ganz schwer war, habe ich mir nicht ganz so viel bei gedacht, hätte ja auch was anderes sein können, aber dann in einem Restaurant, ich will jetzt nicht sagen wo, Steinpilze und die hatten es scheinbar hinter sich gehabt, keine Ahnung, war mega lecker, aber... Ich saß den Rest des Tages verkrümmt auf der Toilette und habe aber gedacht, das hätte auch woanders her sein können. Ja. Was so lecker schmeckt, kann eigentlich nicht giftig sein und das war halt ein Fehler.
Doch.
Wir hatten noch eine andere Bekannte, die dann auch einen Tag nach uns zu essen war, die hat es ebenfalls erwischt. Und weil es so lecker war, habe ich eine Woche später eine Wiederholung gestartet und da hat es mich richtig erwischt. Also da habe ich Krämpfe gehabt, also bis zum, ich wollte sagen Schmerzgrenze. Die Schmerzgrenze war definitiv erreicht.
Ja, was hast du gemacht? Hast du Giftnotrufzentrale angerufen?
Nee, ich habe es nicht für voll genommen. Ganz im Ernst, soll ich das ausschneiden oder nicht? Und ich bin auch auf den Termin gegangen,
Präsentermin. Ist wirklich sträflich, muss ich so sagen.
Ich habe es auch erst, ich suche immer erst die Fehler bei mir, zu viel Stress und dies und jenes. Mhm. Aber nachher habe ich dann die Verbindung gesehen, dass es wirklich ein Wiederholungsfall war. Ja. Eine Woche später, gleiches Mittagessen in der gleichen Gaststätte und...
Gleiches Problem.
Ja, nur diesmal, beim zweiten Mal war es deutlich heftiger. Deutlich.
Das ist oft ein Problem, dass Pilze zu alt sind, dass sie überlagert sind. Und das macht eine sogenannte unechte Pilzvergiftung. Und das ist quasi eine Lebensmittelvergiftung. Pilze, der Zellaufbau ist Chitin. Mhm. Das ist wie der Insektenpanzer. Mhm. Pilze enthalten sehr viel Eiweiß. Die sollten auch, wenn man sie in der Küche verwendet, wie rohes Hähnchenfleisch behandelt werden. Mhm. Und die sind halt unheimlich schnell drüber. Ne? Und wenn du überlegst, Pilze, die man jetzt hier kaufen kann, für ein Restaurant oder für die eigene Küche, die kommen Gott weiß woher.
Da wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen, auch wenn die jetzt gekühlt transportiert werden. Ja. Aber die sind ja egal wie schon mal ein, zwei, drei Tage unterwegs, bis die dann beim Händler ankommen oder bei in der Gastronomie irgendwo. Ja. Und dann erst werden die verarbeitet. Also das Einzige, was wirklich Sinn macht, ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn die frisch sind, du weißt, wo sie herkommen, die kommen aus dem Wald oder meinetwegen von einem Pilzzüchter in Altenstadt. Gab es mal so eine Pilzzuchtanlage für Champignons, eine ganz große.
Zuchtpilze sind da auch, das ist wieder eine andere Schiene. Ne? Mhm. Zuchtpilze, das ist meistens nicht unbedingt das große Problem, die gibt es relativ frisch, es sei denn der Super.
Wollte ich gerade sagen, die sind ja dann immer relativ frisch. Die fahren dann gerade mehr oder weniger um die Ecke, so 30, 50 Kilometer maximal, aber die fahren nicht durch halbe Europa.
Richtig, aber wenn du da halt guckst, die Pfifferlinge oder Steinpilze, da steht dann oft aus dem Bayerischen Wald. Ne? Im Bayerischen Wald kann man eine Sammelerlaubnis bekommen, um Pilze zu sammeln zum Verkaufen. Die Waldpilze, Pfifferlinge, Steinpilze zum Beispiel, Maronen, können nicht gezüchtet werden. Die sind immer an einen Baumpartner gebunden. Da ist man einfach noch nicht dahinter gekommen, wie man die züchten kann. Und von daher kommen die halt von weit her. Denn in Deutschland dürfen die nur für den eigenen Bedarf und nur in einer bestimmten Menge gesammelt werden.
Und das habe ich so eigentlich mitbekommen,
Und die kommen dann aus Litauen, aus Rumänien.
Also praktisch um die Ecke.
Genau, und sind ewig lange unterwegs, sind häufig auch, was ganz schlimm ist, ist, wenn sie auch noch in Plastik verpackt sind, ne? Pilze sollte man, wenn man sie sammelt, auch immer in einem luftigen Korb mitnehmen.
Aber wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe oder zum Händler meines Vertrauens und hole mir dann meine Pilze, die sind immer in Plastik. Ne? Plastikschälchen und dann noch so eine schöne Folie oben drüber.
Furchtbar.
Ne? Und dann steht auch schon das Kondenswasser oben drin bis zum Anschlag.
Genau, und das ist wirklich ziemlich blöd.
Was passiert da genau? Das Eiweiß wird zersetzt?
Das zersetzt sich, so wie bei Hähnchenfleisch auch. Ne? Wenn du Hähnchenfleisch in eine Plastiktüte in die Wärme stellst, weißt du auch, dass du das nach einiger Zeit nicht mehr essen solltest.
Ich nicht, ich esse kein Fleisch.
Ach so, okay. Naja, aber so wird's, so sollte man das behandeln. Ne? Es zersetzt sich einfach schnell, es ist leicht verderbliche Ware.
Generell Pilze, wenn ich Pilze gekauft habe, also jetzt die Plastikdinger möglichst sofort, also nie länger lagern als zwei, drei Tage oder sowas.
Wenn ich jetzt irgendwie im Winter Champignons machen will und dann greife ich natürlich auch auf Zuchtpilze zurück und dann gucke ich, wenn es geht, lose Ware zu kaufen, weil die kann ich genau mir angucken. Wenn das eben jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht geht, und ich habe nur diese Plastikdinger, dann, wenn ich zu Hause bin, mache ich die sofort raus, dann kommen die in ein Sieb und ins Gemüsefach. Kühl und luftig. Und dann kann ich da auch mal noch einen Tag oder auch zwei Tage aufheben. Aber viel, viel länger sollte man das.
Also so am Freitag gekauft und nächste Woche Donnerstag mache ich mir dann ein Pilzomelette?
Nee.
Mache ich nur einmal, ne?
Nee, sollte man nicht machen. Das macht einfach Bauchweh. Mhm. Ne?
Ja gut, es kann ja auch mehr bringen als nur Bauchweh.
Es kann mehr bringen.
Das ist ja so der Punkt, wo du auch immer wieder gerufen wirst.
Ja.
Wenn es nämlich richtig scheppert und irgendjemand hat sich dann doch die falschen Pilze in die Suppe oder in die Pfanne gehauen.
Genau.
Und Vergiftung.
Dann.
Was passiert dann? Was passiert nachts bei dir?
Meistens versuche ich zu schlafen oder versuchen wir zu schlafen.
Ja, aber du wirst ja manchmal dran gehindert, wenn es dann draußen klingelt und dann steht die Polizei vor der Tür und bringt dir ein Päckchen.
Ja, Polizei kommt nicht gleich, sondern erstmal geht's Telefon. Und zwar ist es so, also wenn man sich vergiftet hat, dann sollte man möglichst schnell die Giftnotrufzentrale anrufen. Das ist in Mainz. Und das sind sehr geschulte Leute, die dort sitzen.
Gibt es keine bundeseinheitliche Nummer? Das ist dann also Mainz?
In Mainz ist die Giftnotrufzentrale für Hessen. Ich glaube, die sind auch für Saarland und so.
Okay, weil so der Podcast wird ja überall gehört.
Ja,
weltweit.
Ja.
Und
ja, es gibt, München hat eine Giftnotrufzentrale. Wie gesagt, Hessen ist Mainz. Ich weiß jetzt, Berlin, Charité wahrscheinlich.
Okay, dann gucken wir mal die Nummer zumindest mal von Hessen. Die nehmen wir dann mal mit in die Shownotes. Also in den Shownotes. Falls es euch erwischt hat, reingucken und dann gleich.
Das kannst du auch rucki-zucki ergoogeln, das ist kein Problem.
Okay.
Und dort ruft man an, die ist immer rund um die Uhr besetzt, die Giftnotrufzentrale.
Was machen dann die meisten, wenn die jetzt merken, ich habe mir den Magen verdorben, wo rufen die zuerst an? Fälschlicherweise beim Roten Kreuz oder bei Notruf einfach?
Also wenn es blöd ist und man hat wirklich starke Beschwerden, dann ist der Notruf auch das Richtige. Ne? Okay, man geht nicht zum Hausarzt. Die Hausärzte kennen sich mit Pilzvergiftungen nicht aus oder selten.
Das wäre ein Umweg zu viel, zumal man muss warten bis zum nächsten Tag.
Genau, ist einfach nur Zeit. Nicht warten, nie warten, nicht abwarten, nicht zuwarten. Wenn du merkst, du hast was gegessen und dann gibt es unterschiedliche Symptome eben. Es kann sein, dass man, wenn man jetzt einen magen-darm-giftigen Pilz gegessen hat oder sowas wie du da hattest, dass es einfach eine Lebensmittelvergiftung war, ein Pilz, der schon zu alt war, dann wird einem meistens relativ bald übel. Manchmal muss man erbrechen, oft hat man Durchfall. Und dann ist es an der Zeit, die Giftnotrufzentrale anzurufen. Wenn man wirklich massive Probleme bekommt und es ist schon ein bisschen länger her gewesen, also ich sag mal, man hat abends was gegessen und 5-6 Stunden später fangen Brechdurchfälle, sehr heftige Brechdurchfälle an, dann sollte man gar nicht groß warten, dann sollte man gleich die...
5-6 Stunden?
Es gibt Pilze, die haben Giftstoffe, die wirken auch erst nach 3 Wochen.
Ah, das hatte ich auch schon mal gehört. Ja. Die beziehen sich auf welche Organe?
Meistens auf die Leber und die Niere.
Ja. Okay, da kann ja nichts kaputt gehen, ne?
So fast nicht. Nee. Also, wie gesagt, dann ruft man die Giftnotrufzentrale an und dort sind geschulte Leute, die führen einem quasi durch so ein Programm. Ne? Also die fragen einen genau das, was sie wissen müssen.
Was für ein Pilz ist das der jetzt? Was für Pilze sind das, die erst so spät wirken? Und warum erst so spät? Das kannst du auch gar nicht mehr nachvollziehen. Du hast den ganzen Tag hast Pizza gegessen, keine Ahnung, irgendwas Normales, ein Salat. Und dann auf einmal kriegst du abends ein Riesenproblem. Ja. Und die Ursache liegt 3 Wochen zurück. Also das stelle ich mir extrem
mit den 3 Wochen, das ist auch wirklich sehr, sehr extrem. Das ist auch eine ganz, ganz lange Zeit. Das ist bei dem spitzgebuckelten Raukopf so.
Ach so, ja.
Und das ist
spitz gekoppelte Raukopf.
Nee, nicht gekoppelt. Spitz gebuckelte.
Gebuckelt.
Ein Cortinarius, ein Schleierling.
Gibt es den hier überhaupt häufig? Habe ich noch nie gehört.
Hier in Orb habe ich ihn tatsächlich schon gefunden, bei uns in Rodenbach noch nicht. Also der mag Fichtenwälder, ne, der mag moosige Wälder. Mhm. Und hier habe ich den tatsächlich schon gesehen. Und dieser Pilz, der Autor vom Pferdeflüsterer, der hat irgendwann 2008, war das glaube ich, mit seiner Familie in den schottischen Highlands Urlaub gemacht und hat diese Pilze gefunden, hat die mit Steinpilzen verwechselt, was mir unbegreiflich ist. Aber man kann also mutige Nichtwisser verwechseln, alles mit allem. Und der hat die...
Mutige Nichtwisser, okay, mutige, habe ich ja was für meinen Titel.
Genau. Mutige Nichtwisser, die können alles verwechseln miteinander.
Okay.
Der hat die Pilze dann mit Butter und Petersilie für seine Familie gemacht, für seine Frau, seinen Bruder und seine Schwägerin. Die waren alle schwer vergiftet. Er und seine Frau mussten 2 Jahre lang an die Dialyse. Beide wurden nierentransplantiert, also richtig heftig. Und das ist eben dieser Pilz, der diese Vergiftung erst nach einiger Zeit quasi die Symptome kommen. Das kann meistens dauert es jetzt, was weiß ich, 1-2 Tage, aber das kann bis zu 18 Tage hinterher erst kommen.
Aber in der Regel beginnt ja die Vergiftung in dem Augenblick, wo die Nahrung
verdaut wird.
Genau, und dann bist du so im Abstand drin von 1-2 Stunden, schätze ich mal, oder?
Also bei schweren Vergiftungen, bei den Vergiftungen jetzt, die sehr gefürchtet sind, der Knollenblätterpilz ist da eigentlich so der Star unter den Vergiftungspilzen, das ist derjenige, da gehen 90% aller tödlich ausgehenden Pilzvergiftungen in Europa drauf zurück.
Okay.
Und der wächst momentan sehr viel. Ich bin heute Morgen, bevor ich hier nach Orb gefahren bin, nochmal schnell in den Wald und habe dir mal ein paar von den Jungs mitgebracht.
Muss ich jetzt Abstand nehmen, oder?
Nee, Abstand musst du nicht. Es gibt keine kontaktgiftigen Pilze. Das ist ja auch schon mal gut zu wissen. Ups. Ich mache dir hier mal ein bisschen Laub rein. Das ist hier ein grüner Mörder. Ne? Das ist der...
Könntest du mal ein bisschen näher ranhalten?
Na klar, da. Kannst du da mal reinhalten. So, ja.
So sieht
da
ein grüner Mörder aus.
So sieht ein grüner Mörder aus, aber der sieht nicht nur so aus, sondern der sieht auch... Nee, das ist kein grüner Mörder. Das ist ein gelber, der gar nicht mordet. Das ist auch ein grüner Mörder. Und wo haben wir den kleineren? Hier haben wir nochmal einen. Das ist auch ein grüner Mörder. So, da haben wir es. Das ist der grüne Knollenblätterpilz. Mhm. Und der kann durchaus auch sehr viel größer werden. Der wird bis zu 15 cm groß, kann der Hut im Durchmesser sein. Mhm. Der wächst aus einem kleinen Hexenei. Hier unten an der Knolle sieht man das noch. Und daran sieht man auch, wie wichtig das ist, den kompletten Pilz rauszunehmen und eben nicht abzuschneiden, weil hier unten, das ist auch mit ein Bestimmungsmerkmal, was ganz wichtig ist.
Das, der größte Teil des Pilzes lebt ja unter der Erde. Richtig. Also jetzt aber nicht, du meinst jetzt aber nicht hier den Teil, sondern die ganzen Wurzeln, Fäden, was weiß ich was.
Der Pilz, der eigentliche Pilz besteht aus Myzel. Das sind lange Pilzfäden, die bei dem Knollenblätterpilz zum Beispiel eine Symbiose mit bestimmten Bäumen eingeht. Wächst um die Wurzeln der Bäume herum.
Lebt weiter, wenn der Pilz weg ist.
Das ist ja nur der Fruchtkörper. Das
okay, also ist nur der Fruchtkörper, ob der jetzt da ist. Oder nicht.
Also du hast ja auch deinen Apfelbaum und hast im Sommer halt deine Äpfel dran und wenn du die abgepflückt hast, sind die Äpfel weg, aber der Baum steht noch. Und so steht.
Nicht bei mir.
Echt? Was machst du mit den Bäumen?
Lange Geschichte.
Nee, also. Der Pilz im Boden, der ist vorhanden, ne? Der bleibt da. Und solange der seine Baumpartner hat, bleibt der sowieso da. Der Pilz und der Baum gehen eine Symbiose, eine Partnerschaft ein. Der Pilz sorgt dafür, dass der Baum das Wasser besser aufnehmen kann. Und der Baum sorgt dafür, dass der Pilz im Austausch dafür Nährstoffe bekommt. Denn der Baum kann Photosynthese machen. Das kann der Pilz nicht. Und genau. Ja, und da wächst eben dieser Knollenblätterpilz erstmal aus dieser kleinen Knolle, das nennt man auch Hexenei. Da kommt der rausgewachsen. Und der Pilzfruchtkörper, ich nehme alles wieder mit. Der Pilzfruchtkörper, der streckt sich und dann reißt dieses Hexenei quasi auf und der Pilz kommt raus.
Ich krieg immer einen Föhn. Entschuldigung, wenn ich im Wald bin und bin da mit meinem Bruno unterwegs und sehe dann, dass vor mir wieder irgendwelche Experten unterwegs waren, die dann gesehen haben, oh, guck, da steht ein Fliegenpilz, dann nehmen die ihr Stöckchen oder was sie immer gerade haben. Hauen es kaputt, weil es könnten ja Horden von Kindern dann langlaufen, die nichts anderes im Kopf haben, außer jetzt gerade sich an diesen Pilzen zu vergiften.
Ja,
also gut, der Pilz lebt eigentlich weiter.
Der ist Pilz halt schade lebt jetzt weiter. Ist halt so, der Fruchtkörper, das, was eben dafür sorgt, dass der Pilz immer weiterleben kann, nämlich dass er sich fortpflanzen kann, das macht man damit natürlich dann kaputt. Das sollte man jetzt nicht unbedingt tun. Aber wenn jetzt an einem Kinderspielplatz oder an einem Kindergarten...
Ich rede
halt
nur vom Wald, vom tiefsten Wald. Ne?
Also im Kindergarten grüne Knollenblätterpilze würde ich auch wegmachen. Ganz klar. Haben Kinder für mich eine höhere Priorität. Das ist ganz logisch. Aber im Wald ist es völlig unnütz.
Da siehst du auch keine Kinder. Ja. In der Regel. Ne? Erstmal irgendwann, bei uns oben nicht, wenn sie ein bisschen älter sind, 15, 16, haben sie das Elektromountainbike, dass sie da oben ran. Aber ansonsten nicht. Und das ist auch dann nicht, in der Regel auch nicht mehr das Alter, wo sie dann anfangen und erstmal alles probieren, was da irgendwie wächst und steht.
Ja,
ne?
Ja, also wie gesagt, das ist eben dieser grüne Mörder. Und der macht eine Vergiftung, das ist eine Amanitin-Vergiftung. Und ist ziemlich heftig. Das ist eine zweiteilige Vergiftung quasi. Meistens zwischen 2 bis 5 Stunden nach der Mahlzeit. Der Pilz schmeckt gut. Wichtig. Ne? Der schmeckt nicht doof. Und du hast ja eben hier auch gerade gesehen, dass da Schnecken dran gefressen haben. Die sind schön abgefressen hier. Also es ist fälschlich zu glauben, wenn irgendwie Tiere dran gefressen haben, dann kann man das auch essen.
Den Spruch habe ich auch schon gehört.
Ist also gruselig. Ne? Schnecken haben einen ganz anderen Stoffwechsel wie Menschen. Und selbst Kaninchen können relativ viel Knollenblätterpilz aufnehmen, ohne dass sie sterben. Man hat ihn gegessen. 5 Stunden später wird einem schlecht. Man bekommt Brechdurchfälle. Man wird leichenblass, man bekommt Untertemperatur, massive Kreislaufprobleme, es geht einem ziemlich dreckig. Und das hält einige Zeit an, das kann also bis zu 12 bis 24 Stunden anhalten. Und dann kann es einem wieder besser gehen. Und deshalb habe ich vorhin gesagt, das ist unheimlich tückisch, wenn man denkt, ach na ja, da kommst du schon durch. Ne? Du hast halt dir jetzt den Magen nur verdorben oder das kann richtig übel ausgehen. Ich hatte am Sonntag jetzt einen Anruf aus dem Krankenhaus und da hat der Arzt eben berichtet, dass er einen Patienten hat, der am Abend vorher, also Samstag, hatte der Pilze gesammelt, hat die zubereitet und gegessen und 5 Stunden später hat er angefangen mit heftigen Brechdurchfällen. Mhm. Der Mann hat gedacht, na ja, da war wohl irgendwas nicht so ganz gut, hat aber den Ernst der Lage nicht begriffen, mhm. ist nicht ins Krankenhaus gegangen, sondern erst am nächsten Tag, am Sonntag gegen Mittag. Und ich habe dann die Reste geschickt bekommen mit einem Taxi. Das waren gekochte Pilze und da ging es eigentlich jetzt nur darum, dass ich sagen kann, kann ich eine Amanitin-Vergiftung ausschließen? Kann ich dem Arzt sagen, also es ist ganz sicher keine Amanitin-Vergiftung? Und das konnte ich leider nicht, denn das waren Lamellenpilze, das war klar zu erkennen, auch in dem gekochten Zustand noch.
Ja, Entschuldigung, ich frage mich ja gerade, wie kriegst du das noch hin, wenn die jetzt schon gekocht sind oder waren vielleicht in der Pfanne und ist ja so schon schwierig, die ganzen Pilze auseinanderzuhalten. Und wenn die dann noch geschnibbelt sind, hängen in der Soße, sind vielleicht noch ein bisschen ordentlich geschrumpft.
Ja, ja. Also der hatte es nur angebraten. Aber, okay, also, aber trotzdem, aber trotzdem, das ist sehr, sehr schwierig und normalerweise, das kann man auch nur mit dem Mikroskop dann genau bestimmen, was ich nicht mache. Ich mikroskopiere nicht, habe kein Mikroskop zu Hause. Ich habe zwar jetzt auch in Freiburg vor kurzem einen Kurs gemacht fürs Mikroskopieren, für Krankenhausdiagnostik, aber habe die Möglichkeit zu Hause nicht. Allerdings, ich habe den Arzt dann gleich angerufen, habe gesagt, also ich kann Amanitin nicht ausschließen und bei den Krankenhäusern läuft dann sofort quasi das große Rad an. Wenn die das hören von einem Pilzsachverständigen, dann werden bestimmte Tests gemacht. Es wird ein sogenannter ELISA-Test gemacht, wo im Urin geprüft wird, ob Amanitin im Urin vorhanden ist. Da hat man auch nur ein enges Zeitfenster, wo man das nachweisen kann. Mhm. Und man sieht aber natürlich auch bei den Leberwerten, wie es dem Patienten geht. Und die Leberwerte waren sehr schlecht. Der Mann ist jetzt verlegt worden dann von Hanau, weil die da auch wahrscheinlich gar nicht so eingerichtet waren drauf. Oder das dann halt für die auch so ein Sonderfall ist, nur so eine schwere Vergiftung. Die haben ihn nach Frankfurt überwiesen. Und dort wird er jetzt intensivmedizinisch immer noch behandelt. Ich hoffe, dass er das überleben wird.
Du bist zuständig für den Bereich oder für den Bereich zwischen, was sage ich jetzt, Frankfurt oder Offenbach bis runter nach Aschaffenburg oder?
Ja, also das kommt einfach drauf an. Es gibt einige Pilzsachverständige hier in der Umgebung. Mhm. Es sind noch 2 Frauen, die bei mir tatsächlich angefangen haben, Pilze zu sammeln, die auch ihre Pilzsachverständigenprüfung gemacht haben. Mhm. Es gibt eine Pilzschule in Kleinauheim. Da ist auch jemand, der das beruflich auch macht und auch sehr gut macht. Sind also einige, es kommt immer halt drauf an, wer ans Telefon geht. Ja, weil unsere Nummern sind bei der Giftnotrufzentrale hinterlegt. Also man muss sich dazu bereit erklären, klar. Und die Giftnotrufzentralen geben das dann halt, diese Nummern, an die Krankenhäuser oder eben an die Vergifteten weiter. Ne? Und also der Klassiker ist eigentlich so kleine Kinder, die im Garten irgendwas in den Mund gesteckt haben und es ist erstmal nichts passiert. Die Eltern wissen gar nicht, was ist denn da jetzt. Ne? Die haben nur gesehen, das Kind hat irgendwas in den Mund gesteckt, da hat es vielleicht auch noch was ausgespuckt, aber ansonsten sind die dann sehr verunsichert. Haben im besten Fall noch von diesen Pilzen da welche rumstehen, rufen bei der Giftnotrufzentrale an. Die Giftnotrufzentrale gibt den Eltern dann meine Telefonnummer. Die rufen wieder bei mir an. Ich sag denen dann, sie müssen mit dem, was da im Garten steht, zu mir kommen, erkläre ihnen dann, dass sie das eben vorsichtig rausdrehen müssen und so. Und dann sitzen da dann halt die Mamas oder Papas oder Omas, Opas und haben diese Pilze eben dabei und zeigen die dann. Und dann gucke ich, was war das?
Wie das funktioniert, weiß ich nicht, weil das Telefon ist abgestellt.
Das wird deshalb sein, weil ich immer ans Telefon gehe, du. Ja, und so funktioniert das dann halt eben. Ne? Da da kriegst du dann eben Bescheid.
Ich hatte mal vor in früheren Jahren einen Bekannten, der hat das ganze Jahr über Pilze gesammelt. Und ich habe ihn gefragt, wie kannst du denn, weil du gerade sagst, Pilzschule, da wollte ich jetzt gerade so die Frage näher schieben, wann ist denn bei dieser Pilzschule, denn was sind denn da Schulferien? Aber der sagte mir damals, du kannst also praktisch das ganze Jahr über Pilze sammeln, wenn du weißt, was du willst, wenn du dich auskennst und kannst dich das ganze Jahr mit Pilzen versorgen. War natürlich Hochzeit jetzt im Sommer, Herbst.
Ja.
Na, und, aber der sagte Winter auch im Winter. Auch.
Absolut.
Überhaupt kein Thema.
Absolut. Also es gibt die Auslandsaitlinge, die sind im Winter häufig an den Bäumen zu finden. Das sind auch die Pilze, die man im Supermarkt kaufen kann, ne? Die so an am Holz wachsen, so konsolenartig übereinander. Der Kalbfleischpilz wird da auch genannt. Aber es gibt es gibt eigentlich tatsächlich das ganze Jahr über immer Pilze.
Aber das sind doch eigentlich mehr so, also wenn ich jetzt ich gucke immer an diesen Bäumen, was wächst da so und weil ich immer so ein bisschen gucke, finde ich auch irgendwann ein bisschen Zunder oder sowas. Ja. Ne? Und aber generell wahrscheinlich gucke ich wieder falsch. Die sind doch alle immer sehr, sehr, sehr fest und
Das sind dann keine Auslandsaitlinge, weil Auslandsaitlinge sind nicht fest. Die sind weich.
Ich kenne die, aber die habe ich schon definitiv noch nie gesehen.
Echt?
Noch nie. Noch nie.
Ganz, ganz häufiger Pilz.
Und was für Bäume finde ich die?
Buchen, alte Buchen zum Beispiel. Buchen, okay. Also alte Buchen gucken. Aber auch da, auch Auslandsaitlinge haben tatsächlich Verwechslungspartner. Der ohrförmige Saitling ist ein giftiger Pilz.
Okay, schon.
Und das
schon
muss
weg.
Man. Und naja. Dafür gibt es die Pilzsachverständigen eigentlich auch. Also im besten Fall kann man da auch anrufen. Und mir ist es immer am liebsten, wenn die Leute mit ihrem Korb kommen, bevor sie das essen. Dass ich dann irgendwelche
Momentan
Pötchen
können
bekomme.
Sie noch in Bad Orb kommen, aber du verlagerst dein Geschäft, ich sag's mal so, nach Rodenbach zum Jahresende.
Also, genau.
Also wer jetzt noch ein Körbchen hat und bei Doris direkt mal vorfüllen will, ob er das Wochenende noch überlebt oder eventuell nicht.
Vorher anrufen.
Erst anrufen, dann in die Küche gehen.
Genau. So ist es, ganz genau.
Okay. So ist es. Gut, hast du noch was dabei, was du uns zeigen willst?
Also das waren eben
sieht schön bunt
diese
aus bei dir.
Das sieht, das ist auch ein Knollenblätterpilz, den ich hier noch mitgebracht habe. Das ist allerdings Amanita citrina.
Aha.
Der heißt der gelbe Knollenblätterpilz und der sieht dem Grün jetzt relativ ähnlich.
So. Mhm.
Hat halt mehr Flöckchen oben drauf. Das sind die Hüllreste.
Darf ich noch?
Ja klar.
Mal gucken, ob man das hier sieht.
Upsa. Da, ja.
Und hier?
Genau.
Dann hier dran. Genau, die Kamera ist auch sehr scharf.
Ja. Sehr schön. Schade, dass es kein Geruchskamera gibt.
Ja gut, für den Audio-Podcast ist es auch ein bisschen schwierig.
Wenn du jetzt hier unten mal so ein bisschen dran reibst und mal dran riechst, der hat so einen speziellen Geruch.
Oh ja. Wenn es so riecht, der kann nicht giftig sein.
Das ist Kartoffelkellergeruch. Also der riecht ganz typisch, wie früher die feuchten alten Kartoffelkeller gerochen haben.
Ja.
Und der hat Bufotin, das Gift, also der hat auch ein Gift. Das ist das Krötengift, das
Bufotin. Ich wollte gerade sagen, Bufo ist die Kröte, ne?
Genau, das ist Bufotin, Krötengift, hitzelabiles Gift, was also beim Kochen verschwindet. Von daher könnte man den theoretisch essen. Durch seine Nähe und seinem sehr ähnlichen Aussehen zum Knollenblätterpilz, zum grünen Knollenblätterpilz, der auch ein Knollenblätterpilz, wird aber vom Essen absolut abgeraten. Das ist ein kleiner gelber Knollenblätterpilz.
Hast du auch irgendwas mitgebracht, was ich überlebe?
Nee, ich war nur auf Giftpilztour heute Morgen. Also ich habe auch.
Der Große hier in der Ecke, was ist das denn da hinten?
Der Große, das wäre mein Pilz gewesen, wenn ich heute Morgen keine gefunden hätte. Dann hätte ich dir den mitgebracht, weil.
Was ist das denn? Ach so, okay. Den habe ich ja beim Wald noch nie gesehen.
Nein, das ist ein Gipsmodell. Und da kann man aber eben die Merkmale von dem grünen Knollenblätterpilz ganz gut dran erkennen.
Das hätten wir jetzt ja mal als Quiz mitnehmen können.
Ja, genau.
In die Kamera gehalten. Was für ein Pilz ist das? Wer das rauskriegt.
Top. Ja, das ist eben hier. Ne? Das ist quasi das Idealbild dieses Pilzes. Das
ist zum Verwechseln, ehrlich. Lieber Gott. Also da musst du wirklich erst drauf klopfen, bis du es merkst.
Bis du es merkst, genau.
Ja.
Aber es war heute Morgen, also ganz gut.
Das war jetzt alles Rodenbach. Also Rodenbach ist jetzt gerade mal kurzfristig sauber.
Nee, ich wusste genau, wo ich hinfahren muss, um Knollenblätterpilze grüne zu holen. Okay. Die wachsen momentan seit Juli relativ viel. Und das ist auch ein Problem mit den Vergiftungen. Das Legalon, das ist nämlich das Gegengift, was man dann geben muss, wenn jemand sich mit Knollenblätterpilzen vergiftet hat. Silibinin ist der Wirkstoff, das ist Mariendistelpräparat, ein sehr guter Leberschutz, denn dieser Pilz zerstört ja die Leber. Und wenn eben dieser zweiphasige Krankheitsverlauf, wenn das in dieser zweiten Phase ist, wo es einem schon wieder besser geht, was ich vorhin sagte, da setzt die Leberzerstörung schon ein. Deshalb ist es da unheimlich wichtig, wirklich, wenn man irgendwie den Verdacht hat, dass man gleich reagiert und nicht erst noch denkt, man wartet.
Ja, klar, logisch.
Das ist einfach so. Es ist ein Spiel
deswegen
mit seinem Leben.
Deswegen auch die zwei Jahre Nachbehandlung bei diesem Fall, den du vorhin gesagt hast, 2 Jahre, die Leber
das war
auch,
ja,
erholt
das,
sich da noch
nee,
so ein bisschen?
Das war,
oder
das war,
es ging nur über, die, über nein, den Austausch? Oder?
Nee, genau. das war ja Nierengiftige.
Also das war Nierengift.
Genau, das war Nierengiftige. Das ist diese Cortinarien, die machen eben diese Nieren. Zerstörung und die Leute, die mussten 2 Jahre an die Dialyse, weil und so wurden dann eben Nieren transplantiert, dieser Autor. Ne? Und,
weil es schon zu weit fortgeschritten war, war nichts mehr zu retten.
Und, da war nichts mehr. Ne? Und bei der Leber ist es auch, wenn die zerstört ist, also es gibt jedes Jahr Tote. Die Hochschule Hannover hatte jetzt, ich glaube im August, 6 Vergiftungsfälle mit Knollenblätterpilzen. Ein Mann ist gestorben davon. Also die Quote.
Du hattest aber auch mal so einen, kann ich es erzählen, so einen Wiederholungstäter, der auch immer wieder in den Wald gegangen ist. Ich will jetzt nicht sagen, wo ungefähr, also hier in der Gegend war es nicht. Aber da hast du mir dann mal gesagt, der ist immer wieder in den Wald gegangen und wollte immer wieder wissen, ob er das packt oder nicht packt. Der hatte so eine Art Glauben gehabt, dass im Endeffekt alles essbar ist. Und
ja, da war ein Kandidat, der war also mehrfach tatsächlich vergiftet im Krankenhaus gelandet. Ja,
also Lerneffekt gleich null.
Ja, auch das gibt's.
Auch das gibt's,
ist, ja. Das ist schon manchmal seltsam, ja. Aber ich denke mal, das sind eher die Ausnahmen. Ne? Meistens ist es tatsächlich so, wie bei diesem Mensch jetzt, der sich da am vergangenen Wochenende vergiftet hat, da habe ich mit der Familie nochmal gesprochen und da wurde mir dann halt auch gesagt, ja, der hat eigentlich immer schon Pilze gesammelt und kannte sich laut seinem Sohn aber nicht so wirklich gut aus.
Aber, hat halt mal so ein bisschen probiert, hat, nicht?
Learning by doing. Nee, ja? Seine Frau sagte, er hat immer nur eine Sorte genommen. Ne? Mhm. Das heißt eigentlich Arten, aber ist ja egal. Mhm. Er hat immer nur eine Sorte genommen, sagte sie. Und die hat er nicht gefunden am Samstag. Und da hat er halt was anderes dann dafür gefunden. Und dann hat er halt gedacht, na ja, dann nehmen wir halt die. Und das ist halt dann wirklich ganz schlimm jetzt ausgegangen. Ne?
Ja, deswegen konzentriere ich mich nur auf mein Parasol, da weiß ich genau Bescheid. So geht's, Ring prüfen und gucken, dass dann das nicht schon zu sehr abgedriftet ist.
Ja, und die Natterung am Stiel beachten und gucken, dass er nicht rötet.
Und, genau, richtig. Ne, und ich habe noch irgendwo gehört, nicht mehr als 3 Stück, weil dann da ist auch immer so ein Restgift oder was drin.
Nee, es ist eigentlich so, dass fast alle Pilze rohgiftig sind, das sollte man wissen, die muss man also immer gut durchbraten. Beim Parasol gibt es so ein Phänomen, dass die Leute den unheimlich gern paniert wie ein Schnitzel essen.
Ja.
Ja, und dann in relativ viel Öl braten, wie ein schönes Schnitzel. Ne? Und die sich einfach übernehmen. Also ich hatte einen mal, der hatte auch mit mir Parasolpilze gefunden und die sahen super aus und er hat die alle mit heimgenommen. Und dann rief er mich ein paar Tage später an und sagt, also es war ihm so schlecht. Es war ihm so schlecht und er hat hätte brechen müssen und es ging ihm ganz furchtbar. Und dann habe ich ihn gefragt,
wie viel?
Ja, der hatte 6 von diesen riesen Parasol-Dingern da sich einverleibt und da wäre mir auch schlecht.
Ja, also für diejenigen, die mit dem Namen Parasol nichts anfangen können, Parasolpilz ist eigentlich der Pilz, der so für uns Veganer immer so eine tolle Alternative ist, weil der nämlich schmeckt, wenn er paniert ist, wie Schnitzel.
Naja.
Und das geht fast. Ja, also wenn man es richtig macht, dann schon. Ja. Also das kann man jedenfalls, wenn man Gäste hat, denen vorführen. Und da kommen doch einige ganz schön ins Schleudern, weil sie also da doch erst mal überlegen müssen. Auf einen Pilz kommt jedenfalls keiner, wenn er es nicht kennt.
Ja, das stimmt. Na? Das stimmt. Aber es schmeckt ja auch gut, aber halt.
Und man kann sogar einfrieren. Ne?
Ja, man kann auch einfrieren. Mhm. Ja. Aber Pilze sollten Beilage sein. Also Pilze sollten nicht den Hauptanteil von
außer
der
Parasol.
Okay. Du sagst dann Bescheid, wie es dir geht.
Mach ich. Genau. Okay. Gut, Doris, sollte man noch auf was hinweisen? Gibt es was wir vielleicht noch ein bisschen betonen sollten?
Ah, das Thema ist riesig. Also da können wir eigentlich... wichtig ist einfach, immer nur das zu essen, was man wirklich zu 100% als essbaren Pilz erkannt hat. Mhm. Sich nicht auf irgendwelche Apps verlassen, die mit Bilderkennung einem sagen, was es ist. Das kann man machen, wenn man wissen will, was man gefunden hat. Aber das sollte man nicht machen, wenn man wissen will, ob man das essen kann. Ne? So ein Hinweisgeber, man muss ja auch was kennenlernen. Also du lernst ja auch nur kennen, indem du übst und immer wieder guckst. Aber
ich habe ja, wenn ich im Wald bin, auch meine Apps dabei und dann gucke ich, was habe ich jetzt hier wieder entdeckt, was ist das für eine Pflanze und so weiter.
Ja, genau.
Als erste ist, du hast im Wald in der Regel kein Internet, dass du das direkt dann, oder geht es ja auch nur um die Bilder, du guckst ja dann auf den Bildern nachher, guck an, dass es da rauskommt. Beim Pilz wäre es aber auch viel zu riskant, weil wenn die App aus Amerika kommt oder keine Ahnung woher, dann kannst du ja auf einmal ganz andere Werte kriegen, weil die Pilze, wir hatten ja auch mal so einen Vergiftungsfall in Offenbach, glaube ich, vor 2 Jahren oder so. Das war eine Migrantenfamilie, die auch in irgendeinem Park Pilze gefunden hatten und
Frankfurt war das, da ist das kleine Mädchen ist gestorben mit 5 Jahren.
Das wusste ich gar nicht. Ja. Und das war aber ein Pilz, den sie von dort, wo sie kam, kannten. Ja. Aber hier, das Pendant hier war giftig, da unten. Ne?
Ja, das
also ist, so stand es zumindest in der Zeitung.
So stand es in der Zeitung, aber so ganz raus ist das tatsächlich nicht gekommen. Also da ist man nicht so ganz dahinter gekommen, an was das tatsächlich lag. Mhm. Es ist halt einfach so, wie gesagt, mutige Nichtwisser, da sind sie wieder.
Ja.
Ja. Die halt einfach sammeln und also ich habe auch so eine App und gucke da auch. Mhm. Ja. Ich habe letztens ein Selfie von mir gemacht, ich war ein Kartoffelbovist.
Mhm. Okay. Das kommentieren wir jetzt nicht. Ja, okay.
Genau.
Also, was haben wir gelernt? Augen auf beim Pilzekauf.
Richtig.
Und besser jemand fragen. Trotz allem, der sich besser mit auskennt, nicht selbst wirklich Experte bei ist.
Richtig.
Und,
Und Pilze sind was Tolles. Es ist was Wunderschönes. Die Natur ist schön und es macht immer wieder Spaß. Genau.
Ich bin dabei.
Gut.
Du hast auch mal Führung gemacht. Machst du momentan aber weniger, oder?
Ja, weil momentan die Arbeit halt relativ im Vordergrund bei mir steht. Und ich mache zwar jetzt auch am Wochenende, habe ich auch ein paar, aber das sind dann mehr Leute, die ich schon lange kenne, die halt das dann mit mir.
Können wir noch ganz kurz mit anschließen? Also normalerweise ist jetzt 100 Episode Nummer 171.
Okay.
In 169 vor Episoden habe ich immer diesen Stein umhängen an dem Band.
Richtig, den habe ich dir auch mitgebracht.
Das ist nämlich die Dame, die dieses Kunststück, auf das ich immer wieder angesprochen werde, verbrochen hat, weil da hat sie wirklich ein Händchen dafür. Das ist bombastisch. Absolut.
Danke.
Du hast dein Geschäft noch in Bad Orb.
Noch in Bad Orb.
Das Canapé, unbezahlte Werbung.
Ja.
Und ich sag mal, du hast einen Namen weit über über die Region hinaus, weil du halt sehr, sehr ausgefallene Schmuckstücke machst. Und wollen wir damit Ansatz mit draufgehen, eingehen oder können wir
damit? Alles gut. Ja.
Okay, lassen wir es dabei. Also, wer Doris A. im Laden, B. halt im Wald oder zum Thema Pilze kennenlernen will, noch in Bad Orb, die Kontaktdaten in den Shownotes, E-Mail, Homepage, irgendwas und irgendwas. Ja. Dann sage ich erstmal herzlichen Dank, dass du die Zeit heute genommen hast und uns hier eine kleine Lehrstunde gegeben hast. Eine sehr informative, sehr unterhaltsame Lehrstunde.
Schön.
Bis zum nächsten Mal, wenn ich bei euch im Laden stehe und mich wieder blamier.
Nee, alles gut. Vielen Dank.
Genau.
Alles klar. Gut.
Eine kurze Bitte zum Schluss. Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere bitte meinen Podcast bei Apple, Spotify oder dem Anbieter deiner Wahl und hinterlasse mir nach Möglichkeit gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Du möchtest mir einen Kommentar geben oder mich direkt kontaktieren? Dann tu dies über Facebook Messenger oder per E-Mail. Die Adressen findest du in den Shownotes. Ich danke dir fürs Zuhören. Bleib wach, gesund und aufmerksam. Bis zum nächsten Mal. Dein Ralf.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.